Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Das war ein Schlachthaus, was man da vorgefunden hat. Hallo, mein Name ist Philipp Pietow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul ist gerade in Ashdod, eine Stadt in Israel, etwas südlich von Tel Aviv, die relativ nah am Gazastreifen dran ist. Und heute hatte Paul ein Interview mit dem israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog. Und dieses Interview hat eine weltweite Exklusivnachricht ausgelöst, die wir eigentlich nie so vermelden wollten. Herzog Paul erzählt hat, wie Shani Luk, die deutsche Staatsangehörige, junge Frau, die von Hamas-Terroristen verschleppt wurde, wie sie zu Tode kam. Hallo Paul.
Hey Philipp.
Lass uns bitte einmal zuerst über Shani Luk sprechen. Was genau hat Yitzhak Herzog heute erzählt im Interview?
Ja, wir waren bei ihm in der Residenz in Jerusalem und wollten mit ihm über die aktuelle Lage sprechen. Und wenige Minuten vor dem Interview hat er die Information, ich nehme an, vom israelischen Geheimdienst oder von anderen Stellen bekommen, über Shani Luk. Viele erinnern sich vielleicht an das Video, was ganz am Anfang, am 7. Oktober gezeigt wurde, wo man eine Frau auf einem Wagen liegen sieht, verzweifelt, mitten irgendwo in Gaza. Und seitdem hatte man von Shani nichts mehr gehört. Die Mutter aber hatte große Hoffnung, dass sie noch lebt, dass sie womöglich entführt wurde. Aber jetzt kam raus, Shani ist tot. Und der Präsident Herzog, hat uns berichtet, dass seinen Erkenntnissen nach sie enthauptet wurde.
Ja, also das Video von Shani, da sieht man sie ja auf einem Pickup-Truck liegen. Mehrere palästinensische Männer sitzen darauf. Man weiß gar nicht, ob das Hamas-Terroristen sind oder ob das so ein Mob ist. Und sie liegt mindestens schwer verwundet, auf jeden Fall reglos, hinten auf diesem Truck. Und Männer halten sie fest und spucken ihr in die Haare. Und da dachten viele, dass sie ja schon vielleicht tot war. Aber ihre Mutter, Ricarda, hat halt immer daran geglaubt, dass ihre Tochter noch lebt und hat ja auch dafür gekämpft, dass sie freigelassen wird und hat nach Lebenszeichen gesucht. Und heute eben die Gewissheit, nicht nur, dass sie tot ist, sondern auch wie sie ermordet wurde. Was hast du gedacht, als du das gehört hast, als du im Interview mit einem Präsidenten saßt? Ich meine, du hast viele Präsidenten interviewt, viele Spitzenpolitiker und dann wird sowas gesagt.
Ja, ich konnte das erst gar nicht so richtig glauben und musste zweimal hinhören. Das Interview haben wir auf Englisch geführt, aber er hat dann zweimal gesagt, dass sie beheaded wurde, also hat es noch einmal ausgeführt. Und für mich ist klar, ein Präsident sagt sowas nicht einfach so, sondern hat halt tiefe Erkenntnisse, wenn er sowas sagt. Von daher gehe ich davon aus, dass das so stimmt. Ich habe diese Bilder vor Augen, weil es ja ganz viele Videos von ihr gibt, von diesem Musikfestival, wo sie tanzt, wo sie lacht, eine wahnsinnig wunderschöne Frau, die Spaß am Leben hatte und die so brutal dort dann hingerichtet wurde. Also dieses Video, was du angesprochen hast, diesen Pickup-Truck, ist ja schon unfassbar. Man will nicht wissen, durch was für ein Martyrium sie gegangen ist. Und mich hat sie, also als ich diese Bilder gesehen habe, diese Musikbilder, an eine meiner besten Freundinnen erinnert oder meine beste Freundin Gia, die selbst DJ ist und die viel auch auf solchen Festivals spielt, auch ungefähr im Alter von Shani ist. Und ich finde, das verdeutlicht nochmal so, wie nah das Ganze an uns allen ist und wie sehr es uns alle und unser Umfeld hätte treffen können.
Die Mutter von Shani Luk, also Ricarda, war vor kurzem auch bei uns in der Redaktion, zusammen mit anderen Angehörigen von Verschleppten, die eben auch einen deutschen Pass haben. Die sind nach Berlin gekommen, kamen zu uns in den Newsroom und ich habe noch nie so eine starke Frau wie Shani Lux Mutter erlebt. Sie stand da inmitten von hunderten Journalisten und anderen Kollegen von uns und hat erzählt, wie sie für ihre Tochter kämpft, was sie alles tut, damit sie freigelassen wird. Und sie hat jetzt nichts ausgeblendet. Sie hat dieses Video gesehen. Sie hat ja auf dem Video anhand einer Tätowierung ihre Tochter erkannt und hat das Video in allen Details beschrieben. Trotzdem hat sie irgendwie den Glauben bis zum Letzten nicht aufgegeben. Also eben bis heute, als sie informiert wurde, dass eben Teile des, das ist so irre, das auszusprechen, Teile des Schädels gefunden wurden und anhand der DNA ihre Tochter identifiziert werden konnte.
Ja, und natürlich würde eine Mutter niemals aufgeben, vor allem wenn man hört, dass da ja über 200 Geiseln eben in Gaza sind, von denen es auch Lebenszeichen gab. Umso unerklärlicher ja irgendwie, warum Einzelne dann so brutal ermordet wurden und andere als Geiseln genommen wurden, also als sie schon in Gaza waren. Aber ja, also bei Terroristen eine Logik oder Gründe für ihr grausames Verhalten zu sehen, führt wahrscheinlich eh zu nichts. Aber natürlich hat man irgendwie geglaubt daran, dass die Shani irgendwie lebt. Ich habe dann noch gefragt, also auch im Hinterher, wie sie jetzt, warum sie es jetzt wissen, dass sie tot ist. Mir scheint es so, dass es mit der Offensive zu tun hat, also dass sie auf dem Boden sind und möglicherweise dadurch Erkenntnisse gesammelt haben oder eben, du hast es angesprochen, ich will es jetzt nicht wiederholen, gefunden wurde. Und das dann dazu geführt hat, dass sie das jetzt bestätigen können. Also so klang das, was ich rundherum noch gehört habe, als ich beim Präsidenten war.
Israelische Truppen sind ja aktuell schon im Gazastreifen drin, sind in den vergangenen Tagen immer wieder reingegangen und haben dort sehr viele Leichen nochmal gefunden von Menschen, die davor als vermisst oder als verschleppt galten. Das ist das, was du meinst, oder?
Absolut, genau. Sie haben sozusagen ja die Grenze überquert und haben sich nicht ausschließlich auf Luftschläge konzentriert, sondern tatsächlich sind ja Bodentruppen in Richtung Gaza-Stadt unterwegs. Und wir wissen nicht genau, wie viele, aber auf jeden Fall hat die israelische Armee das bestätigt, dass eben Soldaten dauerhaft schon auf dem Boden sind. Und offenbar bei diesem Vorgehen wurde unter anderem Shani identifiziert. Man hat ja den DNA-Abgleich gemacht. Das muss also schon ein bisschen her sein auch. Der Präsident sagte außerdem, dass man, glaube, er hat gesagt, 40 weitere Leichen gefunden hat. Unklar, wer und wie und woher. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es noch weitere solcher Horrornachrichten gibt. Und ich habe in dem Moment auch an die anderen Angehörigen gedacht, muss ich sagen. Also diejenigen, die in diesen Stunden um ihre Liebsten bangen. Ich war am letzten Freitagabend eingeladen zum Shabbat-Dinner von einer Familie mit deutschen Background, mit deutschem Hintergrund, die darauf hoffen, dass ihre Frau wieder freikommt. Ja, ich mag mir nicht ausmalen, was bei denen jetzt im Kopf los ist, wenn sie das hören, was der Präsident mir da heute gesagt hat.
Du sprichst hier den Fall von Yarden an. Auch ihre Angehörigen waren hier bei uns. Und ich musste auch, genau wie du, direkt an sie denken, als ich diese Nachricht heute gehört habe, als du mir da geschrieben hast, was in ihren Köpfen vorgehen muss, wie unfassbar die Sorge ist. Herzog hat es ja mit den Worten beschrieben, das war ein Schlachthaus, was man da vorgefunden hat. Paul, lass uns trotzdem noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar die Bilder, die uns aus Russland gestern Abend erreicht haben, und zwar aus der Teilrepublik Dagestan. Da war ja dieser islamistische Mob, offenbar einige auch aus den Palästinensergebieten, die haben den Flughafen gestürmt und Juden und Israelis gesucht. Also da sollte wohl ein Flugzeug gelandet sein aus Tel Aviv, und da kam ein Mob, tausende, vor allem junge Männer, die den Flughafen gestürmt haben. Also die Security war komplett machtlos, die sind aufs Rollfeld gestürmt und haben dann angefangen, Flugzeuge und Autos abzusuchen nach Juden. Und du hast mit Präsident Yitzhak Herzog auch darüber gesprochen.
Ja, also das sind wirklich Bilder gestern Abend. Als ich das gesehen habe, dachte ich, jetzt ist die Welt wirklich Ja, mir fehlen da wirklich die Worte. Auch das so live zu sehen in den Social Media, bei X oder bei Telegram oder wo auch immer, diese Videos, wo sie da echt einfach Leute gejagt haben und gleichzeitig auch so irre, wie sie in irgendwelche, also in das Flugzeug beziehungsweise in die Flügel geschaut haben und in die Motoren, ob sie irgendwie jemanden finden, wo man auch so denkt, ich meine, ja, und ich habe ihn darauf angesprochen, was ihm durch den Kopf gegangen ist, und er hat gesagt, für ihn war das wie ein Pogrom, also eine Menschenjagd, die dort stattgefunden hat, und es verdeutlicht das, was wir ja in vielen Ländern in diesen Tagen und Wochen seit dem 7. Oktober sehen, den unglaublichen Antisemitismus und wie schnell der noch immer weiter wachsen kann und dieser Hass noch größer wird und noch größer wird und dann zum Schlimmsten führen kann.
Paul, du erlebst mich gerade ein kleines bisschen geistesabwesend, weil gerade eine ziemlich unglaubliche Breaking reinkam. Und zwar sagt die israelische Armee, dass es ihnen gelungen ist, eine Geisel zu befreien.
Wow.
Ich lese einfach mal Times of Israel vor. IDF says captured soldier rescued from Gaza during overnight operation. Und das,
wow,
das ist ein junger Mann, Ori Megidish, und er soll wieder bei seiner Familie sein.
Wahnsinn.
Was für ein Wahnsinn, was für ein unglaubliches Zeichen der Hoffnung. Also wir nehmen hier diesen Podcast
endlich
auf und fangen an mit den schrecklichsten Nachrichten an.
Ja. Ich dachte gerade auch schon, ehrlicherweise, wie kann man uns zuhören, wenn wir immer nur so grausame Nachrichten haben, und oh, wie schön, echt. Und irgendwie fast unfassbar, oder? Also wenn man sich vorstellt, die Terroristen haben den irgendwo festgehalten, Luftschläge, Kampfjets und dann Bodentruppen, wir wissen jetzt nicht, wie er freigekommen ist, aber allein das, was passiert ist, ist echt unfassbar.
Und ich muss mich korrigieren, das ist kein junger Mann, das ist eine junge Frau. Ori ist nämlich ein Name, der sowohl männlich als auch weiblich ist in Israel. Also, ich lese doch einfach mal vor. The Israel Defense Forces in Shin Bet, das ist der Geheimdienst, die haben gesagt, dass eine Soldatin, die von Hamas-Terroristen entführt wurde, aus dem Gazastreifen gerettet werden konnte. Ihr geht's gut und sie ist wieder bei ihrer Familie. Und sie wurde bei einer nächtlichen Operation rausgeholt. Und sie war offenbar Soldatin in einer der Stützpunkte, die sozusagen direkt am Gazastreifen waren, deren Aufgabe es war, die Grenze zu beobachten. Also das waren die ersten, die direkt gestürmt wurden bei diesem Angriff am 7. Oktober. Und jetzt ist sie wieder zurück.
Wahnsinn, zumal man ja sagen würde, jetzt aus Hamas-Terroristen-Perspektive für sie ja neben vielleicht den Doppelstaatlern israelische Soldaten am wertvollsten sind für die Frage. Denn die Hamas-Terroristen haben ja in den letzten Tagen versucht zu sagen, wir wollen unsere eigenen Gefangenen, also die Israel gefangen genommen hat, frei bekommen und dann würde man Geiseln freilassen. Das schien ja bislang so ein bisschen die Taktik zu sein.
Ja, absoluter Wahnsinn. Aber Paul, lass uns weiter über Herzog sprechen, denn trotz der guten Nachricht ist die Bedrohungslage nicht weg. Und mich hat ein Satz wirklich mitgenommen von Herzog, der hat gesagt, wenn Israel nicht da ist, dann ist Europa dran. Und diese Leute wollen die ganze Welt und die werden Europa durchkämmen. Er meint natürlich durchkämmen nach Juden, aber er spricht auch von einem Zivilisationskonflikt, der hier gerade läuft. Ich meine, wir sehen diese Demos ja überall. Und das sind meiner Meinung nach zumindest Demos, in denen es nicht nur um zivile Opfer in Gaza geht, sondern in denen es auch schon sehr, sehr gegen Israel geht. Und man hört auch immer wieder antisemitische Rufe. Wie besorgt hast du Herzog erlebt? Er ist zwar nur israelischer Staatspräsident, aber er ist eben Präsident des einzigen jüdischen Staates auf der Welt. Wie groß ist seine Sorge, dass Juden weltweit jetzt in Gefahr sind?
Ich habe ihn als extrem besorgt empfunden. Er hat zwar manchmal, wenn es so sehr negativ wurde, gesagt, so sinngemäß, ne, wir kämpfen jetzt ja gegen die Terroristen und Hamas muss eben zerstört werden. Aber wenn man so ein bisschen auch zwischen den Zeilen zugehört hat, besorgt ihn das wahnsinnig, was in Deutschland passiert ist, ebenfalls auf den Straßen und in Europa insgesamt. Also die Tatsache, welche Vorfälle es dort in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat. die Riesendemos, du hast sie angesprochen, in der Türkei zum Beispiel. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, was dazu passt. Was er gesagt hat, ist das, was der türkische Staatspräsident Erdogan gesagt hat, der ja von einem Krieg gesprochen hat und Israel schwer gedroht hat und mehr oder weniger die muslimische gegen die, wie auch immer geartete, westliche Welt in Stellung gebracht hat. Und das, was wir auf den Straßen sehen, ist eigentlich ein bisschen das, Philipp, worüber wir vor 2-3 Wochen gesprochen haben, was in den sozialen Medien aufgebaut und aufgebauscht wurde, natürlich auch also in den klassischen arabischen Medien. Also dieser Hass auf Israel, auf das jüdische Leben, die Verbreitung von Nachrichten, die nichts mit der Realität zu tun haben, siehe das Krankenhaus in Gaza. Danach habe ich mit Herzog seinen Leuten auch darüber nochmal gesprochen und sie sagten, ja, sei ein schlimmes Beispiel gewesen. Und vor allem sei doch interessant, dass vorher darüber gesprochen wurde, wie viele Menschen dort angeblich gestorben seien und hinterher nie wieder jemand über die Opfer gesprochen hat. Also die nicht 400 oder 500 waren, sondern wahrscheinlich 12 oder 15. Und sie sagten, das würde halt zeigen, es gehe denen nur darum, wenn es vermeintlich ein Angriff von Israelis gewesen sei. Also ich glaube, das, was wir in den sozialen Medien erlebt haben, erleben wir jetzt auf der Straße. Und das ist auch das, wie es der Präsident wahrnimmt. Und er hält sich sehr zurück, was Angriffe zum Beispiel auf Erdogan angeht. Also ich hatte ihn dazu auch befragt. Er hat nur sowas gesagt wie, ja, er sei enttäuscht, aber sei jetzt sinngemäß auch wichtig, dort diplomatisch vorzugehen. Er hat dann sogar Russland gelobt beim Vorgehen gegen diejenigen auf dem Flughafen von Dagestan. Also Israel versucht bloß nicht selbst irgendwelche Aussagen zu treffen oder der Staatspräsident zumindest, die in der internationalen Gemeinschaft für eine noch größere Isolierung sorgen könnten. Selbst bei Staaten, die Israel zumindest momentan sehr feindlich gegenüberstehen, wie die Türkei oder eher gesagt Erdogan.
Paul, ich will gleich nochmal sozusagen auf die ganz große Politik zu sprechen kommen. Aber ein Aspekt, mit dem hat mich Herzog wirklich überrascht. Nicht, weil ich das so gar nicht wusste, aber weil der so gar nicht vorkommt in der öffentlichen Debatte. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass viele Demonstranten, die meisten sind ja Muslime, das gar nicht wissen. Aber Herzog hat gesagt, dass er 40 muslimische Familien besucht hat, die ihre Angehörigen in Israel verloren haben während des Angriffs der Hamas. Das ist doch, also das sagt ja auch sehr vieles aus, dass diese Terroristen, die ja allesamt sehr gläubige Muslime sind oder zumindest vorgeben, welche zu sein, dass sie bei diesem Massaker auf gar nichts Rücksicht gegeben haben. Warum spielt das keine Rolle in der öffentlichen Debatte? Also, oder glaubst du, das ist den meisten Leuten, die auf die Straße gehen, einfach egal? Auch ein Erdogan könnte sowas ja mal verurteilen.
Nein, weil Populisten so nicht funktionieren, sondern das in eine Richtung drehen und wissen, dass sozusagen für Grautöne oder für Kritik an der eigenen Sache der Algorithmus nicht so funktioniert in den sozialen Medien und in der Draußenwelt wie mit dem einfachen und klaren Feindbild. Ich glaube, das war in der Geschichte schon immer so und verstärkt sich eher noch. Und dass Erdogan irgendetwas realistisch betrachtet oder fair betrachtet oder etwas tun würde, was gut und richtig wäre, ich glaube, davon musste man sich schon lange verabschieden. Ich bleibe dabei, dass für mich die größte Enttäuschung in diesen Wochen und Monaten eher die, ich nenne es mal, arabischen Intellektuellen, die Publizisten, die Journalisten und auch die Aktivisten sind, die es nicht geschafft haben, zumindest zu verstehen, was hier passiert ist.
Paul, einmal zurück in die große Politik. Das ist meine letzte Frage für diesen Podcast. Du hast mit Herzog auch über das große Ganze gesprochen. Wie soll Gaza eigentlich regiert werden, wenn der Krieg vorbei ist? Was wird aus dem Gazastreifen? Wie lang wird der Krieg dauern? Was ist Israels Strategie? Also sozusagen the long term. Hat Israel schon einen Plan oder hast du im Gespräch mit Yitzhak Herzog gemerkt, dass man sich erstmal auf den aktuellen Kampf konzentriert, auf die Geiseln, aber noch nicht wirklich weiß, was aus Gaza danach werden soll.
Er hat extrem ausweichend reagiert und fast so, dass man vermuten muss, dass es zumindest keinen Plan gibt, der so feststeht, dass man irgendwie in irgendeiner Weise überhaupt irgendetwas andeuten könnte. Denn Herzog hat wirklich penibel darauf geachtet, dazu eigentlich gar nichts zu sagen und hat gesagt, man müsse sich jetzt ausschließlich auf den Kampf gegen die Hamas-Terroristen fokussieren. Und wenn ich mir anschaue, wie die Debatten momentan in Israel sind, dann fokussieren sie sich sehr natürlich auf die Geiseln, auf die Frage, was bei der Bodenoffensive passiert. Aber es wird auch immer stärker über Ministerpräsident Benjamin Netanyahu diskutiert. Denn eigentlich hatte der, glaube ich, gedacht, dass nach dem Krieg, nach dem 7. Oktober, diese Einigkeit im Sinne, wir klären erst auf, wenn wir den Krieg gegen Hamas gewonnen haben. Ich glaube, da dachte er, das würde tatsächlich so passieren. Mir scheint es mittlerweile so zu sein, dass die israelische Öffentlichkeit nicht warten will. Denn wir erleben immer mehr Berichte. Wir erleben, wie Netanyahu Fehler macht. Also er gibt dem Geheimdienst die Schuld, twittert nachts, löscht den Tweet dann wieder. Wir erleben Berichte jetzt der New York Times, die davon spricht, dass es kolossale Fehler beim Geheimdienst gegeben habe, dass man bestimmte Abhörmethoden nicht mehr angewendet hätte. Also ich glaube, diese Aufarbeitung wird jetzt immer stärker stattfinden und man wird nicht 4-5 Monate warten.
Ja, Paul, vielen Dank für deine Arbeit, für deine Berichte. Ich glaube, wir müssen den Podcast nochmal damit schließen, was heute passiert ist. Diese schreckliche Erkenntnis, dass und wie Shani Luke ermordet wurde. Und jetzt plötzlich diese Nachricht, dass eine andere junge Frau, die auch Geisel der Hamas war, plötzlich befreit wurde bei einer Operation der israelischen Armee und des Geheimdienstes. Also wie nah gerade unfassbare Trauer und Schock und eben einfach die pure Lebensfreude dieser Familie und dieser jungen Frau beieinander liegen. Paul, wir berichten weiter und wir hören uns bald.
Mach's gut, danke.
Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion: Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion: Serdar Dennis.